Ihr wisst ja, dass Jesus in ein neues Grab gelegt worden ist. Und wisst ihr, von wem das war? Josef von Arimathea. Und er kommt nach Hause und seine Frau sagt, erst war das wirklich notwendig, das war unser Grab, ja, unser neues Grab. Dann sagt der Josef, mach dir keine Sorgen, es ist ja nur übers Wochenende. Ja. Ja. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht zum Thema Auferstehung. Ja. Das ist ein Bild, ein hoher Grad an Reduktion. Und jedenfalls ist das Grab leer. Dann hätte ich hier noch der Engel und die Maria. Ja, wie der Engel sagt, ja, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und ein drittes Bild, wenn die Auferstehung heute geschehen wäre, ja, dann wird das vielleicht so ausschauen. Ja. Gut. Und ja, wir werden heute den Begriff der Auferstehung oder die Auferstehung selbst so ein bisschen abklopfen, ja, was das hergibt, was das eigentlich heißt. Und zu Beginn möchte ich da ein paar kurze grundlegende Texte, dass wir uns das miteinander anschauen. Wichtigste Quelle natürlich das Neue Testament, ja, sind hochglaubwürdige Schriften, so wie sie historisch überliefert sind. Kaum andere antike Schriften sind so gut belegt wie das Neue Testament. Und da haben wir einmal aus dem Matthäus-Evangelium, und da steht, plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab und trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zum Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Dann habe ich noch einen zweiten Text gewählt vom Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, 15. Kapitel. Und da sagt er, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und er ist begraben worden. Und er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und er erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Und die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus und dann allen Aposteln. Und als letzten von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Und als letztes noch ein kleiner Auszug aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, wo es heißt, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ja, soweit einmal diese Texte. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen den Begriff der Auferstehung anschauen und uns fragen, ja, was macht die Auferstehung oder den Bericht von der Auferstehung eigentlich glaubwürdig? Wie kann man die Glaubwürdigkeit einer Aussage überprüfen? Wie wird das vor Gericht gemacht? Ja. Wer wird da befragt? Zeugen, genau. Und wenn es keine Zeugen gibt, dann gibt es so Hinweise, die nennt man Indizien. Und das wollen wir uns heute anschauen. Gibt es Zeugen für die Auferstehung? Gibt es Indizien? Die erste Frage ist dann, wie schaut es mit den Zeugen aus? Nun, bei der Auferstehung selbst, da gibt es keine Zeugen. Ja. Bestenfalls wären vielleicht die Grabwächter hier heranzuziehen, aber die waren, haben wir gehört, waren wie tot, also nicht sehr brauchbare Zeugen. Es gibt aber sehr wohl Zeugnisse über das leere Grab. Da haben wir ja da das leere Grab da auch als Symbol hier stehen. Dass Jesus als Person tatsächlich gelebt hat, gekreuzigt und begraben wurde, das ist historisch, ja selbst die Geschichtswissenschaft kann das nicht anzweifeln. Das ist eigentlich gut belegt. Bei der Auferstehung war allerdings niemand dabei und so wissen wir nur, dass die Jünger oder die Jüngerinnen am Grab waren und dort das leere Grab gesehen haben. Das Grab ist ziemlich sicher leer gewesen, weil sonst hätten die Gegner Jesu ganz einfach was gemacht. Die hätten den Leichnam präsentieren können. Dass es keinen Leichnam gegeben hat, das wird eigentlich indirekt bestätigt, weil die Gegner sagen, ja, die Jünger haben den weggeschafft. Aber eigentlich ist das fast ein Argument für die Auferstehung. Weil sonst, wenn es einen Leichnam gegeben hätte, könnte er hergezeigt werden. Ja, also die Jünger haben diese Geschichte sicher nicht erfunden, noch dazu, wo Frauen die ersten Zeugen waren. Und wir wissen, zu der Zeit waren Frauen keine sehr anerkannten Zeugen. Also wenn die Geschichte erfunden wäre, dann hätten sie andere Zeugen in die Geschichte aufgenommen dort als Frauen. Ja, gibt es weitere Zeugen oder Zeugenberichte, da hätten wir die Erscheinungen. Ja, es gibt also viele Zeugen dafür, dass Jesus nach seinem Tod den Menschen erschienen ist. Und Zeugen sind sehr starke Beweismittel, auch im Gerichtsverfahren. Und die Jünger behaupteten das und hatten aber gar keinen Vorteil. Also auch das spricht für die Qualität der Zeugenaussage. Sie haben gar keinen Vorteil daraus gehabt, dass sie jetzt gesagt haben, ja, Jesus ist auferstanden. Ganz im Gegenteil. Was die Jünger erlebt haben und mitgemacht haben, das tut man sich nicht an für eine Lüge. Ja, viele Zeugen, viele davon haben wahrscheinlich noch gelebt zu der Zeit, wo Paulus zum Beispiel das geschrieben hat, was ich vorgelesen habe, und hätten noch befragt werden können. Doch heute können wir sagen, ja, sind wir auch Zeugen, zwar keine Augenzeugen, auch keine Ohrenzeugen, aber Zeugen vom Hörensagen. Über die Jahrhunderte hinweg haben das, die ersten Zeugen haben damit angefangen und haben das immer weiter gegeben bis in unsere Zeit. Ja, wenn es keine Zeugen gibt, haben wir schon gesagt, dann gibt es vielleicht Indizien. Indizien sind so Sachen, sie sind zwar kein direkter Beweis, aber sie weisen darauf hin. Also bei einem Verbrechen zum Beispiel, wenn es eine Tatwaffe gibt, ja, oder wenn man weiß, der vermeintliche Täter hat so eine Waffe gekauft, oder man stellt fest, dass es eine bestimmte Waffe war, mit der ein Verbrechen begangen worden ist und so weiter. Sie weisen also hin, oder Fingerabdrücke, ja, sie weisen darauf hin. Ein einzelnes Indiz ist oft nicht viel wert, aber wie es bei einer Mauer ist, ein Ziegel macht noch keine Mauer, aber viele Ziegel bilden eine gesamte Mauer dann. Und viele Indizien sozusagen haben immer mehr Beweiskraft. Und man könnte ein paar Dinge anführen als Indizien für die Auferstehung. Da war einmal das radikal veränderte Leben der Jünger nach der Auferstehung und Himmelfahrt. Ja. So eine kleine Gruppe verängstigter Leute, ja, die sie eingesperrt haben eine Zeit lang und plötzlich aber treten sie als wirksame Zeugen auf. Und ja, überhaupt, dass sie an die Auferstehung glauben, das ist ja etwas, das geht ja uns nicht wirklich in den Kopf, eine Auferstehung. Ja. Wir haben vielleicht erlebt, dass Leute sterben. ja, oder haben vielleicht Tote gesehen, aber dass wer auferstanden ist, physisch auferstanden ist, das geht uns eigentlich nicht wirklich in den Kopf. Und das war bei den Menschen damals auch so. Und wir kennen die Geschichte vom ungläubigen Thomas, ne, der nach der Auferstehung das nicht glauben hat können. Ne. Er hat gesagt, das möchte ich lieber selber sehen, mit eigenen Augen. Und die haben ein verändertes Leben geführt. Dann ein weiteres Indiz ist, dass es die Kirche gibt, die weltweite Gemeinde. Hätte die Kirche überlebt und fortbestehen können, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dort in Jerusalem, ja, wo das Grab, das leere Grab und die Predigt von der Auferstehung, die erste, war nur ein paar Gehminuten voneinander entfernt. Ja. Dort ist die Kirche sozusagen geboren. Und Tausende haben sich bekehrt, Tausende haben geglaubt. Die Kirche verdankt ihren Ursprung dem Gründer und dem Auferstandenen. Dann haben wir noch ein weiteres Indiz, manche sagen das zumindest so, dass es den Sonntag gibt. Die ersten Christen, das waren Juden. Und den Juden waren die Gebote sehr wichtig. Und natürlich eines, was heute immer noch ist, ja, der Sabbat, ja, der Ruhetag. Und die Christen haben es gewagt, oder die Auferstehung war ihnen wichtig genug, ihren Feiertag vom Sabbat, vom Samstag, auf den Sonntag, auf den Tag der Auferstehung zu legen. Und sagt mir bitte eins, welches Ereignis wird 52 Mal im Jahr gefeiert? Ja, jeden Sonntag, weltweit. Also doch auch, würde ich sagen, ein kleines Indiz. Weil die Christen machen das, weil Jesus ihnen wirklich als Auferstandener erschienen ist. Ja, wir kommen schon langsam zu einem Ende. Und stellen uns noch einmal abschließend die Frage, was spricht für die Auferstehung? Da haben wir als erstes gehabt das leere Grab. Starkes Argument, ja, dass das leere Grab keine Erfindung war und dass es kein Schwindel war. Das zweite war die Zeugen. Ja, die waren zwar nicht dabei, aber sie sind dem Auferstandenen begegnet. Dann ein weiteres Phänomen, das veränderte Leben der Jünger. In einer feindlichen Umgebung, ohne die Tatsache einer Auferstehung schwer erklärbar. Der Ursprung der Kirche, genau an dem Ort und zu der Zeit eigentlich, wo sich die Auferstehung ereignet hat und fortbestanden hat bis heute. Ja, und die ersten Christen, die es gewagt haben, ihren Feiertag von Samstag auf den Sonntag zu verlegen und dann dort an diesem Tag ihre Andacht abhielten, auch das liegt nahe, dass das wirklich der Sonntag, der Tag der Auferstehung war. Ja, ihr sitzt heute hier, wahrscheinlich weil ihr euch auch auf die Auferstehung eingelassen habt. Weil auch in eurem Leben Veränderungen passiert sind. Ja, manchmal ist es nicht so mit dem Fingerschnippen, aber im Laufe der Jahre passiert einiges. Ja, weil ihr Frieden gefunden habt. Das ist vorher im Vorspann auch schon angeklungen. Frieden und Ruhe gefunden. Inneren, geistigen Frieden. Und weil eure Sünden vergeben sind durch das Sterben Jesu am Kreuz. Ja, so schließe ich und sage, Gott segne euch. Mache euch zu Menschen nach Gottes Geschmack. Amen.